Liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr dieses Geräusch? Dann folgt Werbung. Ihr kennt ja den Deal. Ihr könnt den Podcast kostenlos hören, dafür gibt's ab und zu Werbung. Und jetzt, los geht's!
Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
Vielleicht sollte ich dieses rote Kleid tragen? Nee, ist nicht schön genug. Und das lange blaue? Mist, zu klein geworden, zu viele Süßigkeiten. Aber wo ist denn nur... Ah, ihr seid ja schon da. Hallo, ihr Lieben. Gerade war ich noch an meinem Autoschrauben und jetzt soll ich auf einen Ball gehen. Ich habe jetzt nicht so viel Abendmode in meinem Schrank, muss ich zugeben. Also zumindest nichts, womit ich auf ein großes, ehrwürdiges Burgfest gehen könnte. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr längst, wohin und worum es heute geht. Wir reisen zurück in die Vergangenheit, ins Mittelalter. Genauer gesagt ins Spätmittelalter, in die Zeit um das Jahr 1400. In die Zeit der Ritter, Könige und Burgfräulein. Während meiner letzten Zeitreise habe ich einige von ihnen getroffen. Unter anderem bin ich Burgherr Johann begegnet. Das ist der Onkel des jungen Knappen Götz, den wir begleitet haben. Naja, wir kamen ins Plaudern. Und dann erzählten mir beide von einem großen Fest, das auf ihrer prächtigen Burg bald stattfinden würde. Denn der König, gewissermaßen der Chef des Grafen Johann, hat seinen Besuch angekündigt. Und dann sagten Johann und Götz, komm doch einfach vorbei und feier mit uns. Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie sehr ich mich über diese Einladung gefreut habe. Ich bin nämlich super neugierig, wie so eine mittelalterliche Burg aussieht. Wie viele Zimmer hat die wohl? Gibt es dort ein Badezimmer mit Klo? Wer lebt und arbeitet dort alles? Sind die Ritter und Knappen, also die Ritterschüler, wirklich solche Raufbolde, wie sie in Filmen und Büchern dargestellt werden? Und was machen die Frauen und Mädchen, die Burgfräulein? Tragen sie schöne Kleider? Apropos Kleider, hier. Endlich. Hier ist es. Mein schönes grünes Kleid. Das ist aus Samt und knöchellang. Einmal kurz reinschlüpfen. Passt perfekt. So, der Rest meines Gepäcks ist ja noch in der Zeitmaschine verstaut, in die ich mich nun wieder reinquetsche. Oh, echt eng. Zum Glück muss ich diesmal ja nicht so weit reisen. Nur gut 600 Jahre in die Vergangenheit. Also, los geht's! Da ist sie! Ich sehe sie schon! Die Burg von Graf Johann! Wie ein Vogelnest thront sie mit ihren hell verputzten Mauern und Türmen auf einem hohen Felsen, der sich am Ufer des Rheins erhebt. An einem der Türme flattert die Flagge mit dem Wappen des Grafen. Das ist stets das Zeichen dafür, dass heute etwas Besonderes auf der Burg stattfindet. Wir landen jetzt mal direkt im Burghof. Mann, oh Mann, was für ein Gewusel, was ist denn hier los?
Heute kommt er. Heute kommt der König. Schon seit dem frühen Morgen sind alle in der Burg auf den Beinen. Auch Burgherr Graf Johann. Er will sich noch einmal selbst überzeugen, ob alles vorbereitet ist. Weinkeller und Küche, wohl gefüllt. Der Tisch im Rittersaal steht bereit. Stecken die Kerzen schon in den Leuchtern? Ist das Tafelsilber poliert? Alles muss perfekt sein. Da schlagen auch schon die Wachen Alarm. Dort am Horizont ist bereits ein gewaltiger Tross zu sehen. Das ist Ruprecht III. Mit seinem ganzen Gefolge, der deutsche König. 3 Tage lang wird er bei Johann zu Gast sein. Welch große Ehre, aber, oh Gott, welch ein ungeheurer Aufwand. Johann ruft seine Leute im Hof zusammen. Er will den König gebührend und mit einem großen Spalier empfangen. In einer halben Stunde, spätestens, wird der Regent auf seinem schweren Ross hier eingaloppieren.
Eine halbe Stunde? Dann muss ich mich ja sputen, denn ich möchte mich, ehe das Fest beginnt, ja noch in der Burg umschauen. Eigentlich hatte ich auf eine Führung von Graf Johann und seinem knappen Götz gehofft, aber die sind viel zu beschäftigt. Naja, ich krieg das auch alleine hin. Johannesburg ist wirklich schön. Und riesig. Hallo, Echo. Seit 120 Jahren, das hatte mir Johann erzählt, wohnt seine Familie schon hier. In der langen Zeit hat seine mächtige Sippe die Burg immer weiter um- und ausbauen lassen. Allein der Bergfried, der Hauptturm, ragt nun 40 Meter hoch in den Himmel. Um ihn herum liegen die Wohn- und Wirtschaftsgebäude der Burg. Das Backhaus, die Kapelle, der Saalbau mit der großen Burgküche und dem Weinkeller darunter. Daneben erhebt sich ein weiteres Gebäude. Das müsste der Rittersaal sein, der sogenannte Palass, mit den Privaträumen von Graf Johann. Und dann gibt's natürlich noch Lagerräume, Ställe und einfache Stuben für die Küchenfrauen, die Stalljungen und so weiter. Ihr müsst euch diese Burg wie ein befestigtes, ummauertes Dorf vorstellen. Verrückt ist, Graf Johann hat nicht nur diese eine Burg, er hat etliche quer über sein Land verteilt. Überhaupt ist das deutsche Gebiet in dieser Zeit um 1400 ein Burgenland. Rund 20.000 kleinere und größere Festungen erheben sich vor allem am Rhein. Johann weilt auf den meisten seiner Burgen immer nur für ein paar Tage im Jahr. Auf dieser Burg hier, seinem größten Anwesen aber, verbringt er oft viele Wochen. Er kommt zum Beispiel dorthin, wenn Gefahr droht. Dann lässt er das Burgtor dicht machen, sodass niemand mehr hereinkommt. Er veranstaltet hier große Versammlungen, am liebsten aber natürlich pompöse Feste. Ich habe das Gefühl, es geht jetzt los.
Unter Jubel und Klatschen reitet der König zum Burgtor herein. Im Gefolge sein gewaltiger Hofstaat. Diener, Zofen, Ritter, die sonst für ihn in den Kampf ziehen. Sogleich eilen Diener des Burgherrn Johann herbei, um die schweren Reisetruhen der Gäste in die Gemächer zu schleppen. Die Damen des Königs tragen kostbare Seidengewänder mit Gold- und Silberstickereien. Ketten klimpern, an ihren Fingern blitzen Ringe mit Edelstein. Musik, ihr Leute, ruft Graf Johann, als seine Gästeschar den großen Rittersaal betritt. Schon stimmt ein knappes Dutzend Spieler ihre Melodien an. Violinisten, Posaunenbläser, Trompeter, Pfeifenspieler, Lautenschläger. Und für den späteren Abend hat Johann noch Springer und Tänzer engagiert, die Kunststücke vorführen. In der Küche herrscht derweil Hochbetrieb. Über der Feuerstelle mit dem mächtigen Rauchabzug hängt ein Haken Kupferkessel, aus denen es dampft und blubbert. Bei Festen wie diesen müssen die Küchenleute ihr ganzes Können zeigen. Schweine und Ochsen sind geschlachtet worden, ihr Fleisch kommt gekocht, gebraten, aber auch als Würste und Speck auf den Tisch. Eine Magd rupft Gänse, ein Küchenjunge schuppt Fische, Jäger bringen Wild aus den Wäldern. Eier kullern über die Küchentische, daneben türmen sich Käseleibe, Kohl, Erbsen, Lauch, es duftet fein nach Gewürzen und im Backhaus holen Bäcker die dampfenden Laibe aus dem Ofen. An der langen Tafel im Rittersaal haben derweil schon die Adligen Platz gefunden. Auf den Tischen liegt reich besticktes Leinen. Darauf steht Silbergeschirr, das im Kerzenlicht funkelt. Diener tragen Wasserschüsseln herein, damit jeder Gast sich die Hände waschen kann. Erst dann wird getafelt.
Ich habe eben Graf Johann getroffen, er hat mich mitgenommen in den Rittersaal. Und nun sitze ich als Ehrengast an seinem Tisch. Ah, da kommt das Essen. Diener tragen Silberplatten mit den Köstlichkeiten auf. Braten, Brot, Pudding stehen vor mir. Ich greife mal zu. Hä? Frechheit! Jemand hat meine Hand weggezogen und ganz böse geschaut. Bestimmt war das dieser komische Truchsess, der Aufseher über die festliche Tafel. Außerdem bedient er den Grafen und Gäste wie mich persönlich. Johann hatte mir davon erzählt. Bei so einem Essen darf man nämlich nicht einfach reinhauen. Jeder Handgriff ist vorgeschrieben. Und der Truchsess, der wacht darüber. Ah, jetzt reicht er mir meinen Silberteller mit dampfendem Essen drauf. Sehr freundlich, lecker. Aber wo ist die Gabel? Gibt's scheinbar noch nicht. Alle um mich herum essen mit den Händen. Das ist erlaubt. Wer sich allerdings den Mund vollstopft, kriegt Ärger. Vom Teller des Nachbarn essen mit vollem Mund reden, ebenfalls verboten. Aber sturzbetrunken sein, das ist nicht so schlimm. Die Herren und Damen hier um mich herum kippen sich Bier und Wein gleich literweise rein. Ich tue das lieber nicht. Sonst komme ich nicht mehr in die Gegenwart zurück. Oder, ich muss aufs Klo. Und das will ich lieber vermeiden. Ist nämlich ein ziemlich ungemütlicher Ort. Ich habe ihn eben während meines Rundgangs entdeckt. Man öffnet nur eine hölzerne Tür. Hier an der langen Seite des Rittersaals. Dort ist der Abort angebaut. Ein Klo in luftiger Höhe. Was von dort oben hinabfällt, landet direkt im Burggraben. Oh, was passiert jetzt? Wieder kommen Diener zum Saal herein mit leckerem Nachtisch. In Honig eingelegte Birnen, Rosinenkonfekt, Gelee. Oh, schmeckt das gut? Mann, oh Mann, nun ist mein Bauch aber voll. Ich muss noch mal ein bisschen rumlaufen, damit alles sackt. Aber ich wollte mich ja ohnehin noch ein bisschen weiter umsehen. Schauen, was sonst noch während eines Burgfests passiert.
Während Graf Johann mit einigen anderen hohen Herren wichtige Verhandlungen führt, vertreibt sich der Rest die Zeit mit Tanz, Karten und Brettspielen, bis es Zeit zum Schlafengehen ist. Die gräfliche Familie und ihre hohen Besucher schlafen in Kemenaten, kleinen Zimmern, die oft als einzige in der Burg beheizt werden können. In Johannsburg muss ein Diener nicht einmal eine Kemenate betreten, um Holz in den Öfen nachzulegen. Er öffnet einfach eine Ofenklappe draußen im Gang vor dem Zimmer und die Schlafgäste bleiben so ganz ungestört. Diener, Mägde oder Köche haben dagegen keine eigenen Räume. Sie legen sich in den Gesindestuben oder in den Ställen der Tiere zur Ruhe. Nicht gerade gemütlich, meist ist es dort bitterkalt.
Tja, Leute, ich habe von Johann leider nur einen Schlafplatz im Stall angeboten bekommen. So ein Mist aber auch. Buchstäblich. Direkt neben den Pferden und Kühen ist es zwar ein bisschen warm, aber ganz schön miefig. Ohnehin, das muss ich nach meinem Rundgang echt sagen, dürft ihr euch das Leben auf einer Burg nicht allzu gemütlich vorstellen. Der Wind pfeift durch die Gänge. An trüben Tagen wie heute fällt das Licht nur spärlich durch die schmalen Fenster. Und die bestehen meist nicht aus Glas, sondern aus Tierhäuten oder dünnem Gips. Und überall, Spinnen, Mäuse, Ungeziefer. Ganz ehrlich, so spannend ich so eine Zeitreise finde, ich bin auch froh, wenn das Fest morgen endet und es für alle, auch für mich, zurück nach Hause geht, in mein kuscheliges Bett.
Auch das Gesinde, das nun tagelang geschuftet hat, ist froh, heilfroh, als König Ruprecht am nächsten Morgen bereits bei Sonnenaufgang sein Pferd sattelt, sich verabschiedet und davonreitet. Bald sind alle Pfannen und Töpfe geschrubbt, Herde wieder gesäubert, die Truhen gepackt. Denn auch Graf Johann muss wieder los und mit seinem Hofstaat für ein paar Tage eine seiner anderen Burgen besuchen. In seiner Burg kehrt nun wieder ein bisschen Ruhe ein. Bis zum nächsten hohen Besuch.
Tja. Nun bin ich fast allein auf Johannsburg. Bis auf ein paar Wächter, die am Burgtor dösen, einem Verwalter, der nach dem Rechten sieht und ein paar Knechten, die sich um die Tiere kümmern und fegen, sind alle fortgeritten. Und ich denke, ich sollte meine kleine Mittelalterreise gleich auch mal beenden. Apropos Mittelalter und Ende, erinnert ihr euch noch, am Beginn dieser Folge habe ich euch davon erzählt, dass wir ins Spätmittelalter reisen. Also in jene Phase, in der das Mittelalter bald zu Ende geht. Begonnen hat alles um rund 500, nach der Antike, der Hochzeit der alten Griechen und Römer. Wann und warum ist irgendwann Schluss mit dem Mittelalter? Mit der Zeit der Ritter und Burgen und Königinnen? Schwer zu sagen, denn so eine 1000 Jahre währende Epoche endet ja nicht von heute auf morgen und nicht überall gleich. Worauf sich Geschichtsforschende mittlerweile einigen können, das Mittelalter endet grob um das Jahr 1500. Um diesen Dreh nämlich krempeln mindestens 4 Ereignisse das Leben und Denken der Menschen gewaltig um. Erstens fällt die mächtige Stadt Konstantinopel, das heutige Istanbul, an die Muslime,
Viele Christen, die damals die Mehrzahl in Europa bilden, fürchten, jetzt geht die Welt unter. Tut sie natürlich nicht. Aber sie verändert sich mit den neuen Machthabern, ihrem Wissen und ihren Techniken, die oft mit den Muslimen nach Europa kommen. Das bringt mich zur zweiten wichtigen Veränderung. 1454 präsentiert der Mainzer Johannes Gutenberg stolz das erste gedruckte Buch. Dadurch können endlich mehr Menschen lesen und schreiben lernen, sich eine Meinung bilden, ihr Schicksal selbst bestimmen. Einer von diesen Selbstbestimmten und Mutigen ist Christoph Kolumbus, der die dritte Veränderung bringt. Denn 1492 will er eigentlich nach Indien segeln, landet aber in Amerika und entdeckt so eine neue Welt. Viertens und letztens bringt das neue Wissen Menschen dazu, Dinge in Frage zu stellen, an denen vorher niemand gerüttelt hat. Etwa die Allmacht der Kirche. Ein Mönch namens Martin Luther wagt es, den Papst anzuprangern. Sein Protest geht als Reformation in die Geschichte ein. Alles in allem führt also vieles dazu, dass sich das Leben der Menschen um 1500 gehörig ändert und eine andere Zeit anbricht. Geschichtsforschende nennen sie Neuzeit. Wir leben bis heute darin. Und genau da möchte ich auch jetzt wieder hin. Oh, meine Zeitmaschine ist noch da. Super. Ich quetsche mich mal hinein und programmiere sie, mich ins Jahr 2024 zurückzufliegen. Und ihr könntet die Zwischenzeit nutzen, um euch ein bisschen Mittelalter nach Hause zu holen. Klar, modern und gemütlich war die Zeit nicht. Aber gerade im Spätmittelalter, also in jener Zeit, in der auch Graf Johann auf seiner Burg gelebt hat, gab es viele tolle Erfindungen, die uns bis heute geblieben sind. Kompass, Brille, Schubkarre oder Windmühle. Damals trieb so eine Windmühle etwa Mühlen an. Deswegen auch Windmühle. Habt ihr Lust, so eine Mühle aus einem Tetrapack nachzubauen? Alles, was ihr dazu braucht und die Anleitung, findet ihr auf unserer Homepage. Und zwar auf der Seite geolino.de/Werkstatt. Ich ankomme und mich von euch verabschiede. Der Witz der Woche.
Hallo, ich bin Katharina und ich möchte dich heute wieder einen Witz erzählen. Kai erzählt seinem Freund Mark seine Sorgen. Es ist schrecklich. Mein Hund jagt ständig Leute auf dem Fahrrad. Mark, und was willst du dagegen unternehmen? Kai, ich glaube, ich muss ihm das Fahrrad wieder wegnehmen.
So, ihr Lieben, zurück in Hamburg. Nee, eine Burg, wie auf der ich eben war, gibt's hier nicht mehr. Aber im Mittelalter muss auch hier mal eine gestanden haben. Genauso wie in Augsburg, Burghausen, Freiburg oder Glücksburg. Von den Bauwerken ist kaum irgendwo was übrig geblieben. In den Orts- und Städtenamen aber haben sie oft die Zeit bis heute überdauert. Mein Name ist Ivy Hase. Mit mir am Start heute Tim Pomerenke, das Skript von Katharina von Ruschkowski und die Audioproduktion hat wie immer unsere liebe Alexandra Ziebisch übernommen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/spezial.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.